Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch in diesem Podcast regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Ja, und wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr unterstützen möchtet, was ich hier tue, dann könnt ihr das mit einer Einmalspende via PayPal oder mit einem Abo auf Steady tun. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes. Ein kurzer Hinweis noch, bevor wir heute anfangen. In der Folge heute spreche ich über Drogenkrankheit, über Suizidversuche und über Suizid. Wenn diese Themen für euch belastend sind, dann überspringt die Folge vielleicht besser. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer Frau, die tatsächlich schon etwas bekannter ist, die in ihrem kurzen Leben Schriftstellerin, Fotografin und Reisejournalistin war. Die Rede ist von der Schweizerin Annemarie Schwarzenbach. Sie wird oft als eine Suchende beschrieben, auch als eine tragische Figur. Und ihr intensives Leben ist eine Geschichte von großer Energie, von Abstürzen und aber auch von den Versuchen, Halt zu finden, sich aufzurappeln und sich neu zu erfinden. Annemarie Schwarzenbach ist zu einer Projektionsfläche geworden, kann man sagen. Und warum das so ist, das wird deutlicher, wenn wir uns mit ihrer Biografie ein bisschen mehr beschäftigen. Geboren wird sie 1908 in Zürich. Ihre Geburt ist ziemlich dramatisch, denn ihre Mutter Renée Schwarzenbach-Wille verblutet fast dabei. Und Annemarie wächst in einer industriellen Familie auf, tatsächlich in einer der reichsten Familien der Schweiz. Ihr Vater hat sein Vermögen mit Seide gemacht. Der Vater ist Alfred Schwarzenbach, ist häufig abwesend. Und die wirklich dominante Figur ihrer Kindheit ist ihre Mutter Renée Schwarzenbach-Wille. Renée Schwarzenbach-Wille ist die Tochter von General Ulrich Wille, dem Oberbefehlshaber der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg, und ihre Mutter ist eine Gräfin von Bismarck. Also sie kommt aus einem Elternhaus, in dem eben Militär und Macht auch schon sehr verbunden sind. Und sie lebt ein Leben der gesellschaftlichen Verpflichtungen. Die Familie ist eben durch das Unternehmen von Vater Alfred Schwarzenbach so reich, dass man mit Bediensteten lebt. Und Annemaries Mutter René ist selbst eigentlich eine Frau der Widersprüche. Sie wird einerseits von den Bediensteten und den Menschen um sie herum als kontrollierend und beinahe herrisch beschrieben. Sie ist aber auch verletzlich. Sie pflegt auch eine liebende Verbindung mit ihren Kindern. Aber diese Verbindung und Beziehung wird insbesondere mit Annemarie mit den Jahren immer komplizierter. Die Mutter ist eine ehemalige Konkursreiterin und gibt diese Liebe für Pferde eben auch an ihre Kinder weiter. René Schwarzenbach interessiert sich auch sehr für Fotografie. Und auch diese Liebe für die Fotografie, das ist etwas, das sie an Annemarie Schwarzenbach überträgt. Also Annemarie wächst damit auf, dass ihre Mutter eine Dunkelkammer hat, dass sie eben mit Kameras hantiert, dass sie den Alltag der Familie fotografiert. Denn René Schwarzenbach führt quasi ihr Leben lang ein visuelles Tagebuch, kann man sagen. Also es gibt einen großen Nachlass ihrer Fotos, wo sich eben auch zahlreiche Bilder der Schwarzenbach-Kinder finden, von Reisen, also wirklich René Schwarzenbach hat ihr Leben visuell begleitet und dokumentiert. Und das heißt natürlich auch, dass die Kinder schon vor der Kamera immer wieder Modell sitzen oder stehen. Da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, wie sich das konkret auf Annemarie Schwarzenbach auswirkt. Annemarie Schwarzenbachs Aufwachsen wird wegen dieser später komplizierten Beziehung zu ihrer Mutter oft als unglücklich beschrieben. Aber Alexis Schwarzenbach, der Großneffe von Annemarie, der ist Historiker und hat sich eben auch mit der Biografie von Annemarie Schwarzenbach und auch mit der Biografie ihrer Mutter Renée beschäftigt und der korrigiert dieses Bild. Er sagt nämlich, dass ihre Kindheit durchaus eine glückliche war, denn 1912 zieht die Familie auf das Landgut Bocken am Zürichsee. Das ist ein riesiger Bau aus dem 17. Jahrhundert, ein riesiges Grundstück mit ausgedehnten Stallungen und Annemarie kann in dieser Umgebung von Natur und Pferden eben sehr ungestört aufwachsen und sich frei entfalten. Ihr fehlt es aufgrund des Wohlstands der Familie natürlich in der Versorgung auch an nichts, aber sie ist eben auch, sie kann dort erstmal Kind sein. Die Mutter kleidet Annemarie zwar in Jungskleidung, aber sie stellt es ihren Kindern frei, sich auszusuchen, welchen Haarschnitt sie möchten. Oft wird erzählt, dass die Mutter ihr quasi diesen Kurzhaarschnitt aufgezwungen hat, aber Annemaries Schwester probiert zum Beispiel einen Kurzhaarschnitt und lässt sich die Haare dann sofort wieder lang wachsen, weil sie es nicht mag. Und Annemarie dagegen probiert es aus und findet eben so viel Gefallen daran, dass sie sich für einen Kurzhaarschnitt entscheidet und den eben auch beibehält. Annemarie scheint in einer Burschikoserin-Rolle sich eben auch wirklich wohlzufühlen, denn sie hat eben nicht nur die Jungskleidung und den Kurzhaarschnitt, sie nennt sich auch gern Fritz oder Paul Otto. Und erst mit dem Beginn der Pubertät wird das Verhältnis zwischen Annemarie und ihrer Mutter dann wirklich kompliziert. Die Mutter besteht darauf, dass sie jetzt in Mädchenkleidung auftritt. Also sie scheint wirklich eine Grenze dazwischen zu ziehen. Als Kind kannst du dich quasi verkleiden, kannst deine Fantasie ausleben. Aber in dem Moment, wo sie in die Pubertät kommt und wo sie ja in einer Umgebung aufwächst, in der eben auch gesellschaftliche Erwartungen und bestimmte Rollen eine sehr große Rolle spielen. In dem Moment fängt ihre Mutter an, von ihr zu verlangen, sich eben auch in diese Rolle zu fügen. Und da entstehen dann wirklich große Reibungsflächen. Annemarie bekommt jetzt Privatunterricht und sie leidet zunehmend darunter, dass die Mutter scheinbar überall mitreden will. Sie bekommt Klavierunterricht und sie spielt auch sehr gut. Die Mutter fände es wirklich schön, wenn Annemarie Pianistin werden würde. Aber Annemarie hat zahlreiche Talente. Sie tanzt zum Beispiel auch sehr schön und sie interessiert sich eben sehr für Literatur und sie fängt irgendwann an zu schreiben und findet sehr großen Gefallen daran. Und das ist aber eine Beschäftigung, mit der ihre Mutter René nichts anfangen kann, die sie nicht wertvoll findet und von der sie eben auch versucht, ihre Tochter zunächst abzubringen. Annemarie Schwarzenbach schreibt Jahre später über die komplexe und komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter. Und sie schreibt diese Zeilen, als sie sich in einer psychiatrischen Klinik aufhält und sich von ihrer Drogensucht und einem Zusammenbruch erholt. Der Arzt hat ihr aufgetragen, einige Zeilen zu schreiben und ich lese euch die mal vor. Über meine Mutter zu schreiben ist der Anfang aller Dinge, aber auch haarscharf das Schwierigste, nein, Unangenehmste, was sie von mir verlangen konnten. Sie ruiniert mich mit ihrer Liebe. Sie hat mich wie einen Buben erzogen und wie ein Wunderkind. Sie kennt jede meiner Regungen wie ihre eigenen, die sie nie ausgelebt hat. Sie hat mich ja absichtlich allein gehalten, um mich bei ihr zu halten. Dass sie mich damit schließlich weiter wegtrieb, als es vielleicht nötig gewesen wäre, will sie nicht wissen. Sie hat mich früh für lesbisch gehalten, aber ich konnte ihr nie ausweichen, weil ich immer schwächer war als sie und weil ich sie liebe. Wenn von dieser komplizierten Beziehung zwischen Annemarie und ihrer Mutter die Rede ist, dann heißt es oft, dass die Mutter Annemaries Homosexualität abgelehnt habe. Aber das ist eigentlich umso seltsamer, wenn man sich vor Augen führt, dass René Schwarzenbach-Wille selbst eine Beziehung mit einer Frau führte. Relativ offen auf gut Bocken. Sie war zwar verheiratet, ihr Mann war nie da. Wer dagegen häufig da war, war die Wagner-Sängerin Emmy Krüger, mit der sie jahrzehntelang eigentlich eine Beziehung führte. Aber René Schwarzenbach führte eben nach außen eine Ehe und hatte eine Familie gegründet, denn in der Schwarzenbach-Familie war es wichtig, nach außen einen gesellschaftlichen Schein zu wahren. Und als sich Annemarie als Teenager dann zum ersten Mal in ein Mädchen verliebte und ihre Mutter davon Wind bekam, da kam es dann zum ersten großen Streit zwischen den beiden. Und in der Folge wurde Annemarie auf ein Internat geschickt. René Schwarzenbach-Wille hatte per se nichts dagegen, dass ihre Tochter sich für Frauen interessierte. Aber sie sollte das eben nicht so vor aller Augen in der Gesellschaft tun. Alexis Schwarzenbach sagt auch, dass Eifersucht und Verlustängste auf der Seite der Mutter der Hauptgrund für die schweren Streitigkeiten der beiden waren. Und trotzdem schreibt Annemarie auch später noch in Briefen, zum Beispiel an Erika Mann, dass sie es nicht sehen kann, wenn ihre Mutter weint. Also sie liebt sie durchaus, die beiden haben eine Liebe füreinander, aber sie, insbesondere Annemarie, kann sich von ihrer Mutter auch nicht richtig abnabeln. 1927 beginnt Annemarie Schwarzenbach ihr Studium der Geschichte und Literatur in Zürich. Und bald darauf zieht sie dann für 2 Semester nach Paris. Da soll sie ihr Französisch perfektionieren, aber stattdessen entdeckt sie in Paris die Bohème für sich. Sie verbringt also sehr viel Zeit in den Cafés von Montparnasse, zwischen KünstlerInnen, ExzentrikerInnen und ExilantInnen. Und sie liebt diese Atmosphäre, sie saugt das regelrecht auf, dieses unruhige Treiben, die Gespräche bis tief in die Nacht. Und da scheint sie auch so einen richtigen starken Zustrom von Kreativität zu haben. Für sie, die sich zu Hause wie im goldenen Käfig vorgekommen ist, war es vermutlich jetzt ein ganz neues, wirklich richtig spannendes Gefühl der Freiheit. Und sie genießt es also, sich dort richtig auszuleben. Im Herbst 1930 kehrt sie in die Schweiz zurück und macht dort dann eine neue Bekanntschaft, die ihr Leben prägt. Sie trifft nämlich Erika Mann, die Tochter des Schriftstellers Thomas Mann. Und mit Erika und ihrem Bruder Klaus Mann verbindet Annemarie bald eine sehr enge Freundschaft. Klaus wird ihr wie ein Seelenverwandter, vielleicht weil er selbst ja auch so unter seinem Vater leidet, und Erika wird für sie zur großen, unerfüllten Liebe. Annemarie Schwarzenbach bewundert die beiden, das merkt man in Briefen, in Aufzeichnungen, die sich erhalten haben. Sie bewundert wahrscheinlich die Unerschrockenheit, die Intelligenz, diese Fähigkeit der beiden zwischen den Strom zu schwimmen. Ich habe noch keine komplette Biografie von Erika Mann gelesen, aber ich muss sagen, immer wenn ich ihr in der Literatur bisher begegne und wenn ich von ihrem Umgang mit Annemarie Schwarzenbach lese, kommt sie mir emotional nicht besonders einfühlsam vor. Ich meine, die ganze Mann-Familie strotzt nicht gerade vor warmer Emotionalität. Das wird sicherlich vom Vater Thomas Mann vorgelebt. Aber mein Gefühl bei Erika ist, dass Erika Mann ungeheures Selbstbewusstsein und auch eine ungeheure Überzeugung von ihren eigenen Fähigkeiten und ihrem eigenen Weg hatte. Sie hat daran nicht groß gezweifelt. Anders als ihr Bruder Klaus, der ja sehr unter der Beziehung zu seinem Vater litt. Und ich glaube, jemand wie Erika, die also scheinbar ganz genau wusste, was sie wollte und die an ihrer Position in der Welt irgendwie auch nicht zu zweifeln schien und auch an ihrer Homosexualität weder litt noch irgendwie zweifelte, das war genau deshalb für Annemarie Schwarzenbach so faszinierend und gleichzeitig aber auch ein Unglück. Erika Mann war ganz anders als Annemarie, die eher grüblerisch veranlagt war. Und deswegen konnte sich, glaube ich, Erika auch nicht für jemanden wie Annemarie Schwarzenbach romantisch interessieren, weil Annemarie ihr, glaube ich, zu schwach erschien. Und dass Annemarie Schwarzenbach scheinbar nie aus ihrem Zirkel der Selbstzweifel herauskam, das konnte auch in dieser Freundschaft nicht lange gut gehen und eben auch nicht zu einer Liebe führen. Wenn man Erikas Äußerungen über Annemarie Schwarzenbach liest, dann klingen die schnell ziemlich überheblich und auch genervt. Und für Annemarie schien Erika aber auch so ein bisschen wie eine Projektionsfläche zu werden und vielleicht auch in der Hoffnung, dass diese Selbstbestimmtheit und dieses Selbstbewusstsein eben auf sie abfärben würde. Und während sich diese Freundschaft mit den Manngeschwistern entwickelt, treibt Annemarie Schwarzenbach aber auch ihr Studium voran. Sie arbeitet mittlerweile schon an einer Dissertation, also sie ist Anfang 20 und arbeitet an ihrer Dissertation zur Geschichte des Oberengadins und sie will ihr Studium also mit einem Doktortitel abschließen. Aber ihr kommen immer mehr Zweifel. Wenn man überlegt, dass sie auf der einen Seite Umgang mit diesen sehr freigeistigen Menschen wie den Manngeschwistern hat, dass sie die Bohème erlebt hat, da eingetaucht ist und da ja eine ganz andere Seite des Lebens, auch eine unbeschwertere und sorglosere Seite des Lebens kennengelernt hat. Und dann überlegt gleichzeitig, versucht sie sich in dieses akademischere Korsett mit der erforderlichen Disziplin für die Ausarbeitung einer Doktorarbeit zu zwängen, dann kann man sich vorstellen, dass sie da innerlich auch Kämpfe ausgefochten hat. Und das hat anscheinend die ein oder anderen Überlegungen in ihr ausgelöst. Vielleicht war sie auch irgendwann genervt von diesem Schreibprozess. Wer schon mal gegen Deadlines angeschrieben hat, wird es ihr nachfühlen können. 1930 schreibt sie jedenfalls an ihren Professor Karl Jakob Burkhardt, mit dem sie eine vertraute Beziehung pflegt. Zitat, ich kann nur mit großer Überwindung hier weiterarbeiten. Aus 1000 Gründen bin ich irgendwie innerlich gelähmt. Das Studium interessiert mich nicht, weil es, wie ich glaube, mit meiner Zukunft nichts zu tun hat. Und dennoch möchte ich es unter allen Umständen abschließen. Und sie schließt ihre Arbeit dann auch ab. Mit nur 23 Jahren hat sie 1931 ihre Dissertation eingereicht. Dass ihre Leidenschaft aber im fiktionalen Schreiben liegt, das wird klar, als sie schon 2 Monate später ihren ersten Roman veröffentlicht. Der heißt Freunde um Bernhard. Ihre Hauptfigur darin ist ein Mann und das ist übrigens ein Motiv, das in der Literatur von Annemarie Schwarzenbach häufiger auftaucht. Dass sie einen Mann zur Hauptfigur macht oder dass sie ihre Hauptfigur eher androgyn anlegt. In den kommenden Monaten stürzt sich Annemarie ins Schreiben und tiefer in ihre Freundschaft zu den Manngeschwistern. Im Herbst 1931 zieht sie nach Berlin, sie feiert, sie hat Affären und sie lernt die Droge Morphium kennen. Sie wird sehr schnell abhängig von dieser Droge und Morphium wird sie jetzt bis zu ihrem Lebensende begleiten. Im Mai 1932 plant sie gemeinsam mit Klaus und Erika Mann und mit dem Maler Richard Hallgarten eine Reise nach Persien. Die Gruppe ist wie so viele ihrer Zeitgenossinnen vom Nahen und Mittleren Osten fasziniert, denn damals wähnte man im Orient, wie man die Region nannte, eine einfachere Welt, einfacher als die, die man in der Weimarer Republik erlebte. Da gab es ja große politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen. Es schien alles irgendwie eine Dauerkrise zu sein und viele, die es sich leisten konnten, muss man dazu sagen, träumten also von einer Reise in die weite Welt, in die Ferne und das war eben oft eine Reise in den Nahen oder Mittleren Osten. Und diese Reise ist eben eine Art Eskapismus in eine vermeintlich einfachere Welt und so schmieden also auch die Manngeschwister Annemarie Schwarzenbach und Richard Hallgarten Pläne. Aber die fallen in letzter Minute ins Wasser, denn Richard Hallgarten begeht am Tag vor der Abreise Suizid. Annemarie Schwarzenbach ist geschockt davon und sie reflektiert auch über ihre eigene Situation. Sie schreibt an ihren Professor Karl Jakob Burkhardt: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht. Ich weiß, dass die meisten meiner Freunde so leben, sehr viel auf Reisen, ohne feste Arbeit, ganz angewiesen auf ihr Talent, auf die Perioden fruchtbarer Tätigkeit. Ich halte das für gefährlich. Ich glaube auch, dass wir aus diesem Grund zu viel schreiben. In Berlin schrieb ich jeden Tag viele Stunden lang, um mein moralisches Gewissen zu befriedigen. Ich wurde auch jeden Tag niedergeschlagener, wenn mir, was doch verständlich ist, nicht alles gelang. Hier, bei meinen Freunden, gewöhne ich mich wieder an diese ungebundene Lebensweise und finde den Gedanken unerträglich, mich an irgendeine Tätigkeit in Berlin, die ich niemals ernst nehmen werde, zu fesseln. Man muss dazu sagen, das ist auch eine privilegierte Sorge, die Annemarie Schwarzenbach da ausleben kann. Sie hat die finanzielle Unterstützung ihrer Familie, sie ist nicht gezwungen, einen Job auszuüben und kann sich also dieser ungebundenen Lebensweise auch hingeben. Und sie wird damit aber trotzdem nicht glücklich, sie findet einfach keinen Halt. Annemarie Schwarzenbach reflektiert zwar über gewisse Aspekte ihres Lebens, dass sie eben nicht weiß, welcher Lebensentwurf für sie der richtige ist, aber ihr privilegierter Status, über den scheint sie nicht wirklich nachgedacht zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine ehrlichen Sorgen gehabt hätte. Annemarie Schwarzenbach erlebt in dieser Zeit auch mit, wie Deutschland in den Nationalsozialismus abgleitet. Als sie Anfang der 30er in Berlin lebt, gerät sie sogar unter die Beobachtung der Gestapo. Und die Spannungen zwischen ihr und ihrer Familie, die werden mit dieser politischen Krise in Deutschland auch immer akuter. Denn ihre Eltern sind ja, ich habe ja gesagt, das ist eine industriellen Familie, die sind nicht nur konservativer, sondern sie sympathisieren früh mit den Nationalsozialisten. Adolf Hitler war 1923 sogar schon zu Gast auf Gut Bocken. Annemarie dagegen lehnt die Nazis ab. Und auch die Mannfamilie will ja nichts von den Nazis wissen. Die Situation ist dann bald folgende. Annemarie streitet mit ihrer Familie über Politik und liegt mit ihrer Familie da auch wirklich über Kreuz. Den Manngeschwistern ist sie hingegen nicht antifaschistisch genug. Die Geschwister halten es regelrecht gegen sie, dass Annemarie sich eben nicht vollkommen von ihrer Familie abnabelt, weil die Familie sie ja auch noch mit Geld versorgt. Nachdem Hitler in Deutschland die Macht übernimmt, verliert Annemarie Schwarzenbach auch einen Großteil ihres Publikums, die sie mit ihrer Literatur noch erreichen kann. Und es wird eben zunehmend schwerer, Verlage für ihre Literatur zu finden. Und Annemarie beginnt nun ein Muster, das sich in gewisser Weise wiederholt. Sie ergreift die Flucht, indem sie auf Reisen geht. Im September 1933 schreibt sie an Professor Burkhardt, Zitat, »Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen einmal aus dem Weg zu gehen. Die Archäologie bietet mir dazu den Anlass.« Denn Annemarie Schwarzenbach hatte ja nicht nur Geschichte studiert, sie interessierte sich auch sehr für Archäologie. Und in diesem Jahr 1933 fuhr sie von Zürich über Istanbul nach Teheran mit Zwischenstopps in Ankara, Aleppo, Beirut, Jerusalem und Bagdad. In Iran und Syrien arbeitete sie als Assistentin an archäologischen Ausgrabungen mit. Darauf bezieht sie sich in ihrem Brief an Professor Burkhardt. Und was sie auf dieser Reise sieht und erlebt, schreibt sie dann in ihrem Buch Winter in Vorderasien auf. Aber trotz der geografischen Distanz bleiben die Spannungen zwischen Annemarie Schwarzenbach und ihrer Familie auf der einen Seite und mit den Manngeschwistern auf der anderen Seite natürlich bestehen. Die lösen sich nicht in Luft auf. Und die Zerreißprobe kommt dann Ende 1934. Erika und Klaus Mann haben einen Auftritt mit ihrem politischen Kabarett Die Pfeffermühle in der Schweiz. Nationalsozialistische SympathisantInnen und Bekannte aus Annemaries Familie stören ganz gezielt diese Aufführung und hetzen auch in Flugblättern gegen die Künstlerin und den Künstler. Sie verbreiten Gerüchte, Erika habe Verbindungen zu den Kommunisten und sie fordern Aufführungsverbote. Und Annemarie stellt sich jetzt erstmals öffentlich gegen ihre Familie in einem Artikel, den sie in einer Schweizer Zeitung veröffentlicht. Sie ergreift also Partei für Erikas Kabaretttruppe. Annemarie gibt auch Geld für Klaus Manns Exilzeitschrift Die Sammlung. Aber die Freundschaft hat trotzdem Schaden genommen. Erika Mann geht ein Stück weit auf Distanz und Klaus Mann nimmt zwar Annemarie Schwarzenbachs Geld, aber er lehnt es ab, ihre Texte in seiner Zeitung zu veröffentlichen. Und nur kurze Zeit nach dieser Affäre um die Pfeffermühle unternimmt Annemarie Schwarzenbach einen ersten Suizidversuch. Sie kämpft zu dieser Zeit schon längst mit Depressionen und die Drogen sind wohl auch ein Versuch der Selbstmedikation, um diesen Emotionen zu entfliehen. Über ihre Drogenkrankheit schreibt Annemarie Schwarzenbach später, nämlich im Jahr 1940, folgende Zeilen. Die Droge nehmen hieß, das Leben abzutöten, weder Schmerz noch Freude ertragen wollen. Ich habe in jenen Zuständen zwar nicht gelitten, aber nie eine Zeile geschrieben und die Erinnerung daran ist wie ausgelöscht. Sich von der Droge befreien war keineswegs eine Freude oder Erlösung. Es hieß, alles wieder auf sich nehmen. Schmerz und Freude und Erschütterung. Und dieser jähe Überfall, dieses Wiedererwachen, war so entsetzlich, dass ich schrieb. Wenn ich Ella Maillard richtig verstanden habe, lebt man so nicht. Das heißt, ich muss lernen, das Übermaß der Empfindsamkeit zu dämpfen, Erschütterungen von mir fernzuhalten. Wenn aber diese Sorte gesteigerten Lebens der Preis eines Talentes ist? Annemarie Schwarzenbach hat also diese Logik entwickelt, dass vielleicht dieses permanente Leiden, dass sie und diese starken Empfindungen, die sie hat, dass die ein Teil ihres Seins als Schriftstellerin sind. Sie versucht mit ihren Emotionen irgendwie einen Sinn zu geben und sie kämpft wieder und wieder dagegen an, in den Drogen Erlösung von diesen Emotionen zu finden. Und wieder, muss man sagen, scheitert sie leider. Sie geht auf Entzug und versucht sich zu erholen und dann reist sie erneut nach Teheran. Und dort heiratet sie den homosexuellen französischen Diplomaten Claude Clarac. Das ist eine Ehe, die beiden vor allem gesellschaftliche Freiräume verschafft. Annemarie hofft, dass sie durch diese Ehe für ihre Familie jetzt nach außen den gesellschaftlichen Schein wahren kann. Und Claude Clark hat eine Ehefrau als Diplomat in einem fernen Land, von dem eben erwartet wird, dass er da nicht als Junggeselle auftritt. Aber ihre Mutter lehnt diese Ehe ab, also dass ihre Tochter nun ausgerechnet eine ganz offensichtliche Scheinehe eingeht, das ist ihr eben auch nicht recht. Das ist ihr auch nicht genug, um diesen Schein zu wahren. Annemarie Schwarzenbach versucht trotzdem, in diesem Leben als Diplomatengattin irgendwie anzukommen. Mit ihrem Mann lebt sie in einem eleganten Haus in einem teuren Vorort von Teheran. Da spielt sie Klavier, verkehrt in den Kreisen der Diplomatie, sie liest, aber sie ist auch bald gelangweilt. Und sie wird schnell krank und sie wird auch wieder depressiv. Sie verliebt sich in die Tochter des türkischen Botschafters, die aber leidet an Tuberkulose und stirbt schließlich. Und auf dem Tiefpunkt beginnt Annemarie wieder Morphium zu nehmen. Und sie schreibt dann tagebuchähnliche Aufzeichnungen, denen sie den Titel »Tod in Persien« gibt. Erst später schreibt sie dieses Manuskript dann um zum Roman »Das glückliche Tal«. Schließlich begegnet sie in Teheran dann der amerikanischen Journalistin Barbara Hamilton Wright und reist mit ihr in die USA. Dort geht sie dann mit Wright auf eine Reportagetour durch die Südstaaten, macht zahlreiche Fotos und schreibt sozialkritische Reportagen. Das Reisen wird für Annemarie Schwarzenbach ab den 30er Jahren jetzt beinahe zu einer Lebensform. Sie bereist Vorderasien, Afghanistan, die Sowjetunion, Amerika. Mehr als 5000 Fotografien und hunderte Reportagen entstehen in diesen Jahren. 1939 unternimmt sie mit der Genfer Reiseschriftstellerin Ella Mayar eine legendäre Autofahrt nach Afghanistan. Mayar hatte sie 1938 besucht, als Annemarie Schwarzenbach sich erneut in einer Entzugsklinik aufhielt. Und die beiden wurden schnell Freundinnen, denn Mayar war die Tochter eines Pelzhändlers, war ebenfalls mit Geld aufgewachsen und rebellierte auf ihre eigene Art gegen ihre Familie. Ella Mayar segelte über den Atlantik, wanderte im Kaukasus, reiste nach China, nach Indien, in die Sowjetunion und Afghanistan war ein Sehnsuchtsziel für sie. Und als Mayar dann hörte, dass Annemarie Schwarzenbach gerade einen neuen Wagen geschenkt bekommen hatte, der sich für eine solche Reise ganz perfekt eignen würde, da wurden die beiden ratzfatz zur Reisegemeinschaft. Auf dem Rücksitz richteten sich die beiden eine kleine Reisebibliothek ein. Der Wagen wurde für die Geländefahrt aufgerüstet. Sie packten Schreibmaschinen, eine Filmkamera und Fotoapparate ein und schlossen Verträge mit Zeitungen und einem Buchverlag. Und die beiden hatten eine Abmachung. Annemarie wollte sich von den Drogen fernhalten. Am 6. Juni 1939 fuhren die beiden Frauen von Genf aus los und schon in Bulgarien wurde Annemarie Schwarzenbach rückfällig und nahm wieder Drogen. Im September 1933 überfiel Nazi-Deutschland Polen, das heißt der Zweite Weltkrieg begann und die Frauen mussten ihre Tour bald darauf abbrechen. Ella Mayar schrieb über die Reise später das Buch »Der bittere Weg« und Annemarie Schwarzenbach verarbeitete die Reise in ihrem Werk »Alle Wege sind offen«. Auf ihren Reisen wendete sich Annemarie Schwarzenbach immer mehr der Fotografie zu. Und damit lebt sie eine Leidenschaft aus, die sie eben von ihrer Mutter René ja gelernt und übernommen hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Mutter auch leidenschaftlich fotografiert hat, fast schon obsessiv. Und sie hat die Kameras oft auf die eigenen Kinder, auf Pferde, auf die Gesellschaften, auf Landschaften mitgerichtet und eben ganz besonders auch auf Annemarie. Schon als kleines Mädchen musste Annemarie ja so regelmäßig sich in Pose setzen oder zumindest still sitzen, damit die Mutter ein Foto machen konnte. Die Mutter suchte unermüdlich nach dem perfekten Bild, mit dem richtigen Winkel, dem Ausdruck, dem richtigen Licht. Und sie stellte zum Beispiel fest, dass Annemaries Nase, die fand sie etwas unvorteilhaft, jedenfalls in gewissen Winkeln. Und deswegen wurde also genau rumprobiert, bis Annemarie im richtigen Profil, im richtigen Winkel da saß. Und die Folge war, dass Annemarie Schwarzenbach auch selbst natürlich schon früh lernte, für Fotos gut zu posieren und wie sie selbst eben ja am besten und am fotogensten erschien. Und diese vielen eindrucksvollen Porträts, die von ihr entstanden sind, ein ganz berühmtes ist das Porträt ihrer einstigen Freundin Marianne Breslauer, die beweisen, dass sie es ganz genau verstand, sich vor der Kamera in Szene zu setzen. Also das war eben nicht nur das Können der FotografInnen, vor denen sie da, die da ein Foto von ihr machten, sondern das war auch Annemarie Schwarzenbach, die genau um die Wirkung ihres Haarschnitts, ihrer Kleidung und eben ihres androgynen Auftritts bewusst war und auch wusste, welchen Gesichtsausdruck sie aufsetzen konnte und musste. Und wenn Annemarie Schwarzenbach dann selbst die Kamera in der Hand hält, dann wird die Rolleiflex wie so ein zusätzliches Auge für sie. Sie dokumentiert eben, was sie sah. Die fremden Landschaften, die Gesichter. Sie ist wirklich fasziniert von den Menschen in der Fremde. Die Szenen am Straßenrand. Und vielleicht war diese Fotografie für sie auch manchmal eine Art Bindeglied zwischen dem, was sie, den Fragen, die sie sich im Inneren so stellte, zwischen ihrer Innenwelt und der Außenwelt. Nach dieser gescheiterten Afghanistan-Reise macht sich Annemarie im Folgejahr 1940 erneut auf nach Amerika. Dort sind die Manngeschwister mittlerweile angekommen und auch andere Exil-KünstlerInnen. Und diese Reise, die wird aber ein Fiasko. Annemarie Schwarzenbach erfährt in dieser Zeit vom Tod ihres Vaters und die Freundschaft mit den Manngeschwistern, die ist eben auch immer noch belastet. Annemarie Schwarzenbach erleidet dann einen psychischen Zusammenbruch. Sie läuft weinend durch Manhattan, sie randaliert im Hotel, sie versucht eine Freundin zu würgen und sie wird schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihr Bruder holt sie dann zurück in die Schweiz. Aber ihre Mutter will sie in der Schweiz nicht haben, wahrscheinlich aus Angst vor neuen Skandalen. Die Mutter schickt Annemarie regelrecht erneut auf Reisen nach Belgisch-Kongo, also so weit weg von Europa wie nur möglich. Damit wird Annemarie aber in eine diplomatisch schwierige Position gebracht, denn durch ihre Hochzeit mit Claude Clarac hat sie ihre Schweizer Staatsbürgerschaft verloren. Streng genommen ist sie jetzt Französin. Frankreich ist aber 1940 gerade von Nazi-Deutschland besetzt worden. Und Claude Clarac ist jetzt gezwungenermaßen ein Diplomat für das hitlerfreundliche Vichy-Regime. Annemarie als deutsch sprechende Europäerin ist den Behörden vor Ort verdächtig. Man glaubt, sie sei eine Spionin für Deutschland. Man will sie des Landes verweisen, aber ihr Reisepass ist abgelaufen und deshalb kann sie also nicht ausreisen. Es gibt ein diplomatisches Hin und Her und es steht wirklich die Gefahr im Raum, dass sie interniert werden könnte. Und nur weil die Familie eben gute Verbindungen hat zu DiplomatInnen, ist es schließlich doch möglich, dass sie im Sommer 1942 zurück in die Schweiz reisen kann. Trotz dieser anstrengenden Zeit hat sie in Belgisch-Kongo Zeit gefunden zu schreiben. Zurück in der Schweiz will sie nun ihr in Afrika entstandenes Manuskript »Das Wunder des Baums«, so heißt es, polieren. Und dafür zieht sie sich dann im Spätsommer 1942 in den Schweizer Ort Silz im Engadin zurück. Das ist ein Ort mit wunderschönem Berg- und Seeblick und sie hat dort ein Haus gemietet, das sie jetzt kaufen will. Am 7. September 1942 macht sie sich auf den Weg, um den Kaufvertrag zu unterschreiben. Sie springt auf das Fahrrad einer Freundin und fährt im Übermut freihändig Fahrrad. Vielleicht passt sie nicht richtig auf, vielleicht ist sie abgelenkt. Vielleicht fährt sie unglücklich über einen Stein, jedenfalls stürzt sie und schlägt mit dem Kopf auf einen Stein auf. Sie ist kurz bewusstlos und trägt wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung davon, aber die Ärzte diagnostizieren keine Gehirnerschütterung, sondern einen schizophrenen Schub. Denn man hat Annemarie schon Jahre vorher aufgrund ihrer Homosexualität eine schizophrene Persönlichkeit diagnostiziert. Man muss dazu sagen, dass in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Homosexualität ja wesentlich stärker medizinisch betrachtet wurde und in dieser Zeit aber eben auch ja medizinisch stigmatisiert wurde. Und so konnte es eben zu solch tragischen Fehldiagnosen kommen, dass man jemandem wie Annemarie Schwarzenbach nicht einfach ihr lesbisch sein zugestand, sondern ihre Homosexualität eben als Krankheit auslebte und in dem Fall ihr eben attestiert hatte, eine angeblich schizophrene Persönlichkeit zu haben. Und es ist jetzt eben umso fataler, weil man jetzt nach diesem Sturz die Verwirrung, vielleicht die Gedächtnislücken, die sie hat, dass man die jetzt nicht als Kopfverletzung, sondern als einen schizophrenen Schub auslegt. Denn die tragische Folge ist, dass sie mit der damals typischen Therapie behandelt wird. Sie bekommt Elektroschocks und Insulinkuren und Alexis Schwarzenbach nennt diese Behandlung ja keine Behandlung oder Therapie, sondern eine quälende Tortur. Das Tragische ist, dass während Annemarie Schwarzenbach im Krankenhaus liegt, kämpft die Familie mit einem weiteren Unfall, denn die Großmutter ist zeitgleich schwer gestürzt. Und René Schwarzenbach-Wille ist mit der Pflege der eigenen Mutter beschäftigt und glaubt den Ärzten im Sanatorium, die ihr versichern, bei Annemaries Behandlung sei alles unter Kontrolle. Sie ahnt nicht, wie ihre Tochter dort leidet und wie ihre Tochter immer schwächer wird, bis sie sie dann schließlich besuchen kann und bei einem dieser Besuche macht Annemarie ihr klar, dass sie nach Hause will. René Schwarzenbach-Wille holt die Tochter zurück nach Sils in das Haus, das sie gemietet hat und das sie ja kaufen wollte. Und dort wird Annemarie weiter erneut ärztlich behandelt und betreut. Ihr Zustand bessert sich aber nicht mehr. Als René Schwarzenbach-Wille ihre Tochter dann am 15. November 1942 besucht, ist Annemarie Schwarzenbach tot. Und sie wurde 34 Jahre alt. Annemarie Schwarzenbach hat ein Testament mit klaren Anweisungen hinterlassen. Ihre Manuskripte und Fotos sollten an ihre einstige Freundin Anita Forrer gehen. Die hielt sich zu dieser Zeit aber in den USA auf. Und als Forrer dann zurück in die Schweiz kommt, händigen René Schwarzenbach-Wille und ihre Mutter ihr auch die Unterlagen aus. Aber wenig später bitten sie Forrer, ihnen das Material nochmal zu überlassen, um es sichten zu können. Und dabei vernichtet René Schwarzenbach-Wille dann zahlreiche Tagebücher und Briefe ihrer Tochter, die sie für zu intim hält und von denen sie glaubt, dass sie ein schlechtes Licht auf die Familie werfen könnten. Die eigene Großmutter hat dabei anscheinend geholfen. Die beiden haben aber einen klaren Schnitt gezogen zwischen privater Korrespondenz und allem, was Annemarie an Manuskripten, an literarischem Output geschaffen hatte. Aber ein Großteil der privaten Schriften von Annemarie Schwarzenbach sind eben unwiederbringlich verloren gegangen. Forrer übergab den Nachlass dann später an das Schweizerische Literaturarchiv und auch die Schweizerische Nationalbibliothek hat vor allem Fotografien aus Annemarie Schwarzenbachs Nachlass. Und mehr als 3000 dieser Fotografien aus ihrem Nachlass sind mittlerweile online einsehbar. Wenn man diese Fotos betrachtet, bekommt man einen kleinen Eindruck, wie Annemarie Schwarzenbach die Welt sah. Wenn man ihre Literatur liest, bekommt man ja einen weiteren Blick auf die Kunst der Annemarie Schwarzenbach. Ich kann euch das sehr empfehlen, ihre Werke zu lesen. Ja, aber was uns natürlich für immer verloren ist, ist eben in diese Gedankenwelt etwas mehr eintauchen zu können, weil eben ihre privaten Schriften vernichtet wurden, weitgehend vernichtet wurden. Und genau deshalb ist es eben auch ja so einfach, zahlreiche Dinge auf sie zu projizieren. Meist wird sie eben als ein tragischer Engel, als eine Suchende, als eine Drogensüchtige, als eine unglücklich Verliebte dargestellt. Und sicherlich gehören all diese Dinge zu ihrer Persönlichkeit, aber was dabei nicht verloren gehen sollte und nicht vergessen werden sollte, ist eben, dass sie auch eine Künstlerin war. Eine auf dem literarischen Gebiet und eine mit der Kamera. Ich hoffe also, ich konnte euch Annemarie Schwarzenbach heute ein bisschen näher bringen, ob ihr sie nun schon kanntet oder nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das, wie gesagt, mit PayPal oder auf Steady tun. Die Links findet ihr in den Shownotes und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder Vorschläge für künftige Folgen, meldet euch gern über meine E-Mail-Adresse feedback@herstorypod.de oder über Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Wir hören uns wieder nächsten Monat mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.